Hier bin ich schon wieder, ausnahmsweise zum zweiten Mal in dieser Woche. Aber Ihre Fragen nach unserer Mittwochsausgabe waren so zahlreich und so gut, dass ich sie in einer gesonderten Folge und am besten auch noch eben in dieser Woche direkt beantworten wollte. Daher bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer Sonderfolge von Winklers Weitblick. Der Titel heute lautet, und der bezieht sich dann eben auf den Inhalt Ihrer Fragen, Strategie versus Taktik, ein großes Thema, oder auch aktiv versus passiv. Wir haben Freitag, den 23. August. Mein Name ist Michael Winkler, herzlich willkommen. Ja, beginnen wir mit Ihren zahlreichen Fragen, die wirklich sehr gut waren und auch teilweise sehr generelle Themen betroffen haben, und beginnen direkt mit dem ersten Block. Sie fragten mich ganz konkret, und ich hatte mich in der Mittwochsausgabe ja nach der zweiwöchigen Aktienkursrallye relativ verhalten zu den Aktienmärkten geäußert auf dem aktuellen Indexniveau und die Aussage getätigt, neues Kurspotenzial bekommen wir erst, wenn die alten Höchstkurse überwunden sind, weil wir uns ja wieder momentan in der Nähe dieser Höchstkurse befinden und das ein deutlicher Widerstand wäre. So, Ihre Frage. Wäre es nicht besser, trotzdem in den DAX oder den SMI, die hatte ich analysiert, zu investieren und die Chance nicht zu verpassen, wenn es weiter steigt und die Höchststände durchbrochen werden? Sonst schauen wir auch wieder hinterher. Das ist für mich ein absolut grundsätzliches Thema, weil es geht ja nicht darum zu sagen, schwarz oder weiß, hopp oder top, ich bin investiert oder ich bin nicht investiert. Sondern im Normalfall habe ich als Anleger eine definierte Strategie. Und die Strategie kann ja je nach Anleger sehr unterschiedlich aussehen. Also das fängt eventuell von dem Anlagehorizont ab, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre. Das hängt von der Risikobereitschaft oder der Schwankungsmentalität ab, also wie viel Schwankung im Portfolio pro Jahr vertrage ich. Da würden wir uns dann über eine Definition einer strategischen Aktienquote unterhalten. Und dazu kommt auch, bin ich dann im Rahmen dieser strategisch definierten Portfoliostruktur, dieser strategisch definierten Aktienquote einfach buy and hold, oder möchte ich eventuell diese Aktienquote auch einmal atmen lassen? Also meine Aussage, dass wir momentan sozusagen eher neutral sind nach dieser zweiwöchigen Kursrallye, bedeutet natürlich nicht, dass wir jetzt nicht investiert sind. Natürlich sind wir investiert. Die Frage ist aber, wie aggressiv sind wir zurzeit investiert? Also falls wir unsere Quoten etwas atmen lassen möchten. Oder ist das für denjenigen, der noch nicht investiert ist, was aber eigentlich, wenn es eine Strategie gibt, nicht der Fall sein dürfte, jetzt der Zeitpunkt, aggressiv anzufangen, Aktien zu kaufen? Also erste Antwort dazu, neben der definierten Strategie, fangen Sie mit einem Aktiensparplan an, ETF oder aktiver Fonds, da kommen wir gleich im zweiten Punkt drauf, völlig egal, regelmäßiges Ansparen, grundsätzlich. Zu diesen generellen Dingen, also auch diese Definition der Strategie, hatte ich übrigens in meinen beiden ersten Interviews auf dem Kanal von Timo Bautzus sehr ausführlich mich geäußert und das alles erläutert. Das kann man auch dort gerne nochmal anhören oder anschauen. So, jetzt sind wir aber dabei, also Formulierung der persönlichen strategischen Aktienquote ist richtig. Und auch hier, wie immer an der Börse, es gibt jetzt nicht das richtig oder falsch. Das Definierte muss zu einem selbst passen. Eben verschiedene Möglichkeiten, buy and hold oder eben ein Atmen. Und was kann ich denn überhaupt grundsätzlich von der Anlageklasse Aktien erwarten? Wenn man sich lange Zeit rein anschaut, kommen wir immer wieder zu der Grundaussage, die Anlageklasse Aktien wird Ihnen langfristig im Schnitt ca. 6-8% PA-Ertrag abwerfen. Das ist mal so die ganz grundsätzliche Aussage für die Aktienmärkte. Wenn wir uns jetzt aber als Beispiel den MSCI World in den letzten 30 Jahren wirklich direkt anschauen möchten, da fällt natürlich Folgendes auf. Diese 6-8% PA, die gibt es fast nie, sehr selten, weil entweder habe ich Phasen, in denen ich deutlich besser bin, oder ich habe Phasen, in denen ich deutlich schlechter bin. Und beginnend eben im Jahr 1994 hatten wir noch bis zum Jahr 2000 deutliche Kursanstiege. Und wenn ich eine 10-Jahres-Periode jetzt nehme, von 1998 bis zum Jahr 2010, da habe ich 2 Crashs mit drin gehabt in dieser Phase, die sozusagen per Saldo über 10 Jahre mit heftigen Schwankungen mehr oder weniger seitwärts lief. Wenn ich einen anderen Zeitraum wähle und sage, ich bin jetzt dummerweise genau im Jahr 2000 eingestiegen und wollte im Jahr 2009 aussteigen, naja, dann war über die Hälfte des Geldes nach 9 Jahren sogar weg. Da habe ich auch über einen 9-Jahres-Zeitraum nicht 6-8% PA. Also diese Phase war deutlich schwieriger und hat diesen Durchschnittsertrag der Anlageklasse Aktien nicht geliefert. Umgekehrt sind wir, und das dürfen wir bitte bei unserem täglichen Betrachten der Aktienmärkte nicht vergessen, seit dem Jahr 2009, also seit dem Tiefstand der Aktienmärkte nach der Finanzkrise, sind wir von überdurchschnittlich hohen Renditen verwöhnt. Das ist in dieser Grafik dieser stark steigende grüne Strich. Das heißt, seit 15 Jahren bekommen wir nicht etwa 6-8% PA, sondern wir reden davon, dass wir fast das Doppelte über die letzten 15 Jahre bekommen haben, nämlich etwa um die 11-12% so im Durchschnitt. Das darf man dabei bitte auch nicht vergessen, wenn man immer sagt, mit Aktien verdiene ich 6-8%. Kann sein, muss aber nicht sein, kann auch, wie gezeigt, für längere Zeiträume nicht zutreffen. Das waren die letzten 30 Jahre. Wenn Sie in die 70er Jahre zurückgehen, Ölpreiskrise, Inflationsschocks, haben Sie auch über 10 Jahre mit Aktien nichts verdient. Also es gibt immer durchaus auch längere Phasen, in denen diese erwartete Ertragszahl nicht zutrifft, abgelöst von längeren Phasen, jetzt schon seit 15 Jahren mit überdurchschnittlich hohen Erträgen. Inwieweit das in den nächsten Jahren so weitergehen wird, kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Wenn wir auf die letzte große Bullenmarktphase schauen, die 1982 begonnen hatte, eben bis zu dem Jahr 2000, waren es 18 Jahre. Aber auch diese 18 Jahre mit überdurchschnittlich hohen Renditen, dafür sind sie dann die folgenden 10 Jahre mit 2 Crashs und eher Nullertrag oder sogar Verlusten bestraft worden. Insofern das große Bild dann, gerade für die heutige Situation, bitte immer mit berücksichtigen, dass wir schon seit jetzt 15 Jahren sehr, sehr verwöhnt sind und mit der Anlageklasse Aktien in den letzten 15 Jahren viel mehr verdient haben, als es eigentlich ursprünglich der Fall gewesen war. Also insofern für mich die Überschrift Strategie und die Definition einer Strategie geht immer vor Taktik. Und manche mögen gar keine Taktik, manche mögen etwas Taktik, manche mögen eben die Quoten etwas atmen lassen. Und das, was ich in der wöchentlichen Aussage bei der Beschreibung der Märkte versuche zum Ausdruck zu bringen, ist, wie wir die kurzfristige Situation sehen. Ist das jetzt der Zeitpunkt, um wirklich aggressiv zu kaufen, um auch mal auf Übergewichte zu gehen, ob wir neutral sind oder ob wir sogar sehr vorsichtig sind? Und vor diesem Hintergrund bitte ich Sie einfach, meine Aussagen vom Mittwoch zu berücksichtigen, indem ich gesagt habe, wir sind momentan eher neutral. Das heißt aber nicht, dass wir nicht investiert sind. Das heißt aber, dass wir momentan kein neues großes Risiko eingehen wollen im Rahmen neben unserer strategischen Positionierung. So viel zu Ihrer ersten Frage. Ich hoffe, sie ist damit ausführlich und ausreichend beantwortet worden. Ihre zweite Frage, auch hier ein für mich sehr wichtiges grundsätzliches Thema. Ihre Frage, mich würde noch interessieren, wie Sie grundsätzlich zu aktiv gemanagten Fonds, und Sie, die mir die Frage gestellt haben, haben auch 2 konkrete Beispiele genannt, möchte aber hier keine große Werbung oder Kritik darüber jetzt machen, wir kommen noch drauf zu, stehen. Also wie stehe ich zum Thema aktive Fonds? Und dann, heutzutage liest und hört man nur noch von ETFs. Dazu muss ich die Statistik sprechen lassen. Und die Statistik sagt, gerade je länger ein Zeitraum andauert, dass es nur sehr wenige aktive Fondsmanager schaffen, mit ihren aktiv gemanagten Fonds den Index zu schlagen. Faustformel, 3 von 4 schaffen es eben nicht, nachhaltig besser zu sein als der Index. Das fängt ja schon damit an, dass der aktive, bleiben wir jetzt beim Aktienfonds, dass der aktive Aktienfonds einen strategischen Nachteil hat. Wenn wir, bleiben wir beim MSCI World, also einen Weltaktienindex nehmen, das ETF auf den MSCI World und die meisten, die kosten 0,2% PA. Das ist sehr, sehr günstig. Der aktive Fondsmanager, der Ihnen sagt, ich bin besser als der Index, durch meine aktiven Entscheidungen, Also entweder Titel gar nicht mit ins Portfolio zu nehmen oder andere Titel, die mir sehr gut gefallen, überzugewichten. Also auf jeden Fall eine unterschiedliche Portfoliostruktur gegenüber der normalen Gewichtung des MSCI World vorzunehmen. Das ist viel Arbeit, dazu muss ich sehr viel Research lesen. Dafür möchte ich auch entsprechend vergütet werden. Die aktiven Fonds kosten dann im Schnitt ca. 1,5 Prozentpunkte PA. Gegenüber 0,2 Prozentpunkten im ETF. Das heißt, der aktive Fondsmanager hat in dem Beispiel, und das gilt für die meisten, schon einmal einen Kostennachteil, also für Sie, von 1,3 Prozentpunkten. Die 1,3 Prozentpunkte muss er besser sein als der Index, um nach Kosten dasselbe Ergebnis zu haben wie das ETF. Also schon relativ anspruchsvoll. Und das kann ihm durchaus gelingen. Die Frage ist, wenn Sie jetzt einen mittelfristigen Anlagezeitraum haben, sagen wir einmal 10 Jahre, Sie zahlen in Ihrem ETF 10 mal 0,2%, sind über die 10 Jahre um die 2%. Oder Sie vertrauen dem aktiven Fondsmanager, zahlen jedes Jahr 1,5 Prozentpunkte, bedeutet 10 Mal sind 15%. 15 zu 2. Ohne Zinseszinsberechnung, einfach nur ganz platt und pauschal. Über die 10 Jahre hat der aktive Fondsmanager für Sie schon einmal einen strategischen Kostennachteil dann von 13 Prozentpunkten. In diesem 10-Jahres-Zeitraum muss er es also schaffen, insgesamt schon einmal 13 Prozentpunkte besser zu sein als der Index, nur damit das gleiche Ergebnis wie bei dem ETF herauskommt. Und das ist gar nicht so leicht. Also schon allein diese 13 Prozentpunkte besser zu sein als der Markt über 10 Jahre. Und um dann wirklich einen Mehrwert zu liefern, sprich eine Outperformance sogar nach Kosten zu erzielen, muss er dann eben sogar mehr als jedes Jahr 1,3 Prozentpunkte besser zu sein als der Markt oder über die 10 Jahre rund pauschal, mathematisch nicht ganz korrekt, aber die 13 Prozentpunkte zu sein. Das alleine zeigt schon, wie schwierig es für den aktiven Fondsmanager ist, wirklich den Markt zu schlagen. Daher etwa 3 von 4 schaffen es nicht. Dazu kommt, gerade die großen Märkte sind inzwischen ja so gut analysiert, mit Hunderten, Tausenden von Analysten, da fällt es sehr schwer, irgendetwas Besonderes zu finden, was der andere vielleicht noch nicht gesehen hat. Wiederum in Nischenmärkten, also nehmen Sie Emerging Markets, nehmen Sie vielleicht die Small Caps, nehmen Sie im Rentenbereich High Yield oder nehmen Sie Wandelanleihen. Da bestehen zumindest größere Chancen für den aktiven Fondsmanager, besser zu sein als der Index, als der Markt, weil diese Märkte nicht so transparent und so effizient sind. Das nur grundsätzlich dazu. Aber Sie haben mich nach 2 konkreten Fonds gefragt. Schauen wir, ohne sie jetzt groß zu nennen, doch einfach einmal an. Und zwar über die letzten 5 Jahre. So, die beiden, die Sie herausgesucht haben, muss ich sagen, Respekt, da haben Sie sozusagen jeweils den 4. Fondsmanager scheinbar gefunden, denn der eine Fonds steht bei 102% Ertrag, der zweite sogar bei 127% Ertrag, während, ich habe den Vergleichsindex in MSCI World genommen, bei 88% Ertrag steht. Also Sie haben es sogar nach Kosten definitiv geschafft, daher grundsätzlich die Aussage, gut, wenn Sie einen wirklich guten aktiven Fondsmanager gefunden haben. Das ist jetzt die Betrachtung über die 5 Jahre. Wenn ich das jetzt noch ein wenig aufsplitte, also über die 5 Jahre hatte ich Ihnen das genannt, wenn wir uns die letzten 3 Jahre angucken, Fonds 1 38, Fonds 2 40, MSCI World 32. Jawohl, auch über die letzten 3 Jahre gute Fondsmanager-Auswahl. Jetzt schauen wir uns die letzten 12 Monate an. So, und da habe ich den Fonds 1 mit 26 bei einem MSCI World, der 24% zugelegt hat. Ja, und der Gesamtsieger dieser 3- und 5-Jahres-Performance, der Fonds Nummer 2, der liegt aber weder bei den 24 vom MSCI World noch bei den 26 von dem ersten Fonds, der liegt bei 10. Also da fehlen Ihnen allein zum MSCI World über die letzten 12 Monate 13%. Auch das ist wieder die Frage, welchen Zeitraum betrachte ich? Und es gibt da keine grundsätzliche Antwort, nur die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es schaffen, gute aktive Fondsmanager zu finden, die besser sind als der Markt, nachhaltig, die ist relativ gering. Gut, wenn Sie es geschafft haben. Für die meisten der Anleger lohnt es sich, und deswegen hören wir auch heute so viel oder fast nur noch davon, in ETFs zu investieren. Auch mit denen kann ich mein Portfolio kostengünstig sehr gut strukturieren. So, ich hoffe, damit habe ich auch Ihre Frage ausführlich und ausreichend beantwortet. Dann hatte ich mich bei einer Analyse einiger Märkte und einiger Aktien relativ häufig am Mittwoch negativ zu China geäußert, dass China momentan bei vielen Firmen eher ein Belastungsfaktor darstellt. Und Ihre Anmerkung dazu war, da wir so sehr von China abhängig sind, wäre vielleicht eine Analyse des chinesischen Aktienmarktes interessant. Ja, und das machen wir jetzt, unser dritter Punkt. Dazu muss man grundsätzlich wissen, gerade in China kommt es darauf an, welchen Index, sprich welchen chinesischen Aktienmarkt ich betrachte. Ich habe Ihnen heute zwei mitgebracht, nämlich zwei sehr unterschiedliche. Wir beginnen einmal mit dem Index der in Hongkong notierten Unternehmen, nämlich dem Hang Seng Index. Das Charakteristikum des Hang Seng Index ist, dass speziell die großen internationalen Konzerne, also Alibaba, Tencent, JD.com, mit einem entsprechend hohen Gewicht enthalten sind. So, und jetzt schauen wir uns den Index doch zum einen mal über die letzten 12 Monate an. Das sieht, weil wir hatten uns ja Anfang Januar, Februar, März mal schon mit dem chinesischen Aktienmarkt beschäftigt, das sah im April sehr gut aus. Eine dynamische Kursrallye, die den Index von 16.000 Punkten Richtung fast 20.000 Punkte gebracht hatte, hatte auch alle Durchschnittslinien überwunden, vor allem die strategisch gelbe, die 200-Tage-Linie ist für uns ja immer interessant. Und in der Konsolidierung seit Mai, mehr oder weniger setzt er sich bisher von oben nur auf die 200-Tage-Linie, also ein erfolgreicher Test der 200-Tage-Linie. Im unteren Bereich der Trendfolgeindikator MACD, der ist auf Long, bedeutet auf der taktischen Ebene, dieser Index, der internationale Index des chinesischen Aktienmarktes, Hang Seng, hat durchaus die Chance auf Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im taktischen Bereich. Wie sieht er denn strategisch aus? So, über die letzten 5 Jahre auf Wochenebene, da kann ich nur sagen, da hat er noch viel vor sich, denn das Kurshoch, was wir im Hang Seng Index hatten, lag im Jahr 2021 bei sage und schreibe 30.000 Punkten. So, er hatte sich bis in das Jahr 2022 hinein und eben jetzt nochmal Januar, Februar diesen Jahres auf 15.000 Punkte gesetzt, also einfach halbiert. Hier auf der strategischen Ebene, Wochenebene, sehen wir diesen Doppelboden bei 15.000. Der MACD auf Wochenebene ist noch short und das Ganze, ich meine, wir sind noch unterhalb der 100-Wochen-Linie, von der 200-Wochen-Linie sowieso noch meilenweit entfernt, bedeutet, er arbeitet an der strategischen Bodenbildung und der mittelfristige Aufwärtstrend, naja, der entsteht erst bei Überwinden des letzten Hochs, was wir im April, Mai hatten, bei den etwa 20.000 Punkten. Insofern, taktische Ebene für den Hang Seng Index sieht gar nicht so schlecht aus. Auf der strategischen Ebene hat der chinesische Aktienmarkt noch viel, viel aufzuholen. Das war der erste chinesische Index. Der zweite ist ein ganz anderer, der CSI oder CSI 300. Er enthält vor allem eben an den Börsen Shenzhen oder Shanghai gelistete inländische Unternehmen. Das sind die großen internationalen Tech-Konzerne gar nicht enthalten. Und wenn wir uns den anschauen, muss ich sagen, obwohl wir immer noch vom chinesischen Aktienmarkt sprechen, das sieht ganz anders aus. Das sieht auf gut Deutsch relativ schwach aus. Also während, wie gerade gezeigt, der Hang Seng Index einfach sich nur nach seinem Ausbruch nach oben auf seine Durchschnitte draufsetzt und die Chance hat, seinen Anstieg weiter fortzusetzen, hat im Rahmen der laufenden Konsolidierung seit Mai der CSI 300 alle Durchschnittslinien schon wieder nach unten unterschritten. Das sieht nicht nach einem Aufwärtstrend oder erfolgreichem Test aus. Und hier sehen wir, mit dieser relativ unbefriedigenden charttechnischen Situation und auch eben der Performance des CSI 300, hier zeigt sich einfach die unbefriedigende konjunkturelle Situation in China und weswegen wir immer momentan von Belastungsfaktoren sprechen. Also auf der taktischen Ebene, der internationale Hang Seng Index ist deutlich stärker als der mit inländischen Unternehmen im CSI 300. So, und wenn der schon auf der taktischen Ebene nicht so gut ausschaut, der CSI 300, naja, dann sieht er auf der 5 Jahre strategischen Wochenebene noch viel schlechter aus als der Hang Seng, der ja auch noch an seiner Bodenbildung arbeitet, wie gerade gezeigt. Da kann ich nur sagen, wenn wir uns das Bild anschauen, er ist einfach in einem intakten Abwärtstrend. Er notiert momentan unterhalb aller Wochendurchschnittslinien. Also selbst unter der 38-Wochen-Linie, natürlich unter der 100 und meilenweit weg von der 200-Wochen-Linie. MACD, strategisch Wochenebene, ist immer noch short. Also wenn überhaupt, können wir sagen, ist der Versuch der Bodenbildung, aber in einem intakten Abwärtstrend, also nach wie vor bisher strategisch betrachtet, klarer Underperformer. So viel zu Ihrer Frage dann nach dem chinesischen Aktienmarkt. Sie hatten mir darüber hinaus, und jetzt muss ich ein wenig hier blättern und suchen, Sie hatten mir darüber hinaus, wie immer, einige Fragen zu Einzeltiteln gestellt. Lassen Sie mich dazu gerne ein, zwei einleitende Bemerkungen geben, bevor ich auf Ihre konkreten Titel kurz eingehen werde. Die Frage, die man sich als Anleger grundsätzlich stellen muss, benötige ich für meine Anlagestrategie Einzelaktien? Also langt mir nicht der Index, ein ETF, mehrere ETFs, es gibt ja inzwischen tausende verschiedener ETFs, über den MSCI World, über einzelne Länderindizes, über Branchenindizes, über Stile, ob das jetzt Dividenden sind, Value sind, Growth, Momentum, gibt es ja alles über die ETFs. Also auch da kann ich mir mit wenigen ETFs ein Portfolio gut strukturiert zusammenstellen. Wenn mir das nicht reicht, weil mich das Thema der Wertpapieranlage so stark interessiert und ich mich auch mit einzelnen Firmen sehr gerne auseinandersetze, muss ich mir grundsätzlich zwei Fragen stellen. Der zeitliche Aufwand, den ich betreibe in dieser Einzelaktienanalyse, wie stark zahlt sich der nachher wirklich im Effekt meines Portfolios in Performancepunkten aus? Das ist das eine. Und der zweite kommt direkt daraufhin hinterher. Lohnt es sich denn, diese Aktie zusätzlich eventuell zu meinen Fonds, ETFs, zusätzlich zu allokieren? Also generiert sie mir einen Mehrwert oder anders ausgedrückt auf gut Deutsch, ist sie gegenüber dem Index ein klarer Outperformer? Das überprüfen wir gleich. So, das sind zwei, drei grundsätzliche Fragen, die jeder für sich, auch hier gibt es kein richtig oder falsch, die jeder für sich einfach selbst entscheiden muss. Der eine möchte gerne Einzeltitel allokieren, entweder in der Mischung mit Fonds und ETFs, oder möchte wirklich auch ein Einzelwertportfolio konstruieren. Da kann ich wieder nur sagen, die von mir relativ häufig als Beispiel bei uns genannte Aktienstrategie Flex ist ja ein Aktienfonds, der nur aus Einzelwerten besteht. Aber er ist global aufgestellt und mein Kollege Christian Gombert, der den managt, den habe ich ja auch schon einige Male hier dabei gehabt, hat in seinem Portfolio etwa meistens 60 bis 70 Aktien, um eine gewisse Länderallokation, um eine gewisse Branchenstruktur darzustellen und nicht eventuell abhängig von dem Erfolg einer Aktie zu sein, indem ich ein Portfolio nur mit 5 oder 10 Einzelaktien kriege. Also das auch nur als Hinweis. So, trotz allem, ich gehe gerne auf Ihre Fragen ein. Also Sie fragten nach 3 amerikanischen Titeln. PayPal, PepsiCo und Mondelez. Ja, fangen wir doch mit PayPal an. Ich sage Ihnen 2, 3 der Gedanken, die mir Christian Gombert zu Ihren Fragen zu diesem Unternehmen gegeben hat. Und danach kommt von mir noch einmal die technische, sprich die performance-kritische Analyse. Also, das Geschäftsmodell von PayPal gefällt uns grundsätzlich ganz gut, weil wir auch hier strukturelles Wachstum sehen. Strukturelles Wachstum, ich hatte es am Mittwoch bei der Idee der Woche, L'Oreal, ist etwas Grundsätzliches, was uns sehr gut gefällt. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach schon in PayPal investiert, aber immer wieder ohne Erfolg. Das klingt schon nicht nach Outperformance, so viel dazu. Und wir sind momentan in PayPal nicht investiert, denn wir bilden dieses Geschäft der Zahlungsdienstleister ja vor allem über Visa und Mastercard, den ganz klaren Branchengrößen ab. So, denn bei diesen Werten ist auch dieses strukturelle Wachstum ebenfalls sehr attraktiv. Und bei PayPal gefällt uns eben nicht das Erwartungsmanagement der Geschäftsführung, was eben für häufige Enttäuschungen der letzten Jahre gesorgt hat. Performancezahlen gehen wir gleich alle durch. 2. Aktie, zu der Sie etwas wissen wollten, Pepsi. Ja, wir halten die Aktie Pepsi in unseren Dividendenstrategien, wegen des Dividendenwachstums. Allerdings, ich sagte ja, werden wieder positiver für die Börsen, wenn wir eine konjunkturelle Belebung sehen werden. Also wenn das kommen sollte, was wir momentan noch nicht haben, und Pepsi ja ein eher defensiver Titel aus dem Sektor des Basiskonsums ist, werden wir solche Titel dann eher auflösen und uns dann zyklischer aufstellen. Momentan aber noch nicht. So, was gefällt uns an Pepsi? Der Christian Gombert sagte mir vor allem die Cash-Generierung und die Kapitalrückgabe, also Aktienrückkäufe. So, 3. Titel, Mondelez. Klare Aussage, Mondelez beobachten wir nicht. weil er für uns in unserer Portfolio-Konstruktion für diese 60 bis 70 Aktien unbedeutend ist. Erklärung dazu von Christian Gombert. Wir versuchen, diese Portfolien, diese Strategien ja global und diversifiziert abzubilden. In den amerikanischen Aktienmarkt investieren wir vor allem, ja, in die Tech-Aktien, ist klar, Transportunternehmen und Öl. Und um jetzt kein signifikantes Übergewicht in den USA zu bekommen, kaufen wir eben wie Mondelez aus dem Sektor defensiven Konsum oder Pharma oder Mining bevorzugt Aktien aus Europa. Das heißt, da würden wir wahrscheinlich eher jetzt, um bei Mondelez zu bleiben, eine Nestle, eine L'Oreal, eine Beiersdorf oder eine Diageo kaufen. So viel erstmal unsere qualitativen Anmerkungen zu Ihren drei Titeln. Ich weiß, Einzeltitel sind für einige immer sehr, sehr spannend. Frage muss man sich aber trotzdem grundsätzlich stellen, ist der Aufwand, den ich bei dieser einzelnen Aktie betreibe, nachher auch wirklich mit einer entsprechenden Outperformance für mein Portfolio zurückzuführen? So, und schauen wir auf die Zahlen. Ich habe mir die drei Aktien einfach mal dann zum entsprechenden Index, nämlich S&P 500, über mehrere Zeiträume angeguckt. Ja, die letzten 12 Monate, der S&P 500 plus 30%, so, PayPal plus 20, wobei die 20 sind komplett aus den letzten 4 Wochen entstanden. Also vor 4 Wochen noch im Juli war das noch bei null. Also die Aktie hat in den letzten 4 Wochen stark zugelegt, aber auch das langt nicht. Da fehlen 10 Prozentpunkte, um zum S&P zu kommen. Ja, Pepsi über die letzten 12 Monate 3% gegenüber 30 im Index, heißt minus 27. Mondelez 4% in den letzten 12 Monaten. Gegenüber den 30, das heißt minus 26%. Also für die letzten 12 Monate hätte es definitiv nicht nur keinen Sinn gemacht, die Aktien zu investieren, sondern sie hätten sogar die Performance ihres Portfolios deutlich niedriger ausfallen lassen. Das war der Blick über die letzten 12 Monate. Ich schaue gerne auf verschiedene Zeiträume, in der Regel 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre. So, der Blick über die letzten 3 Jahre. Der S&P 32%, PayPal minus 73%. Da haben wir genau das Problem der letzten Jahre der PayPal-Aktie. Pepsi plus 20% heißt immer noch 12 Prozentpunkte schlechter als der S&P. Mondelez 20% identisch, minus 12 Punkte gegenüber dem S&P. Also auch auf der halbstrategischen Betrachtung auf der 3-Jahres-Ebene hätte es definitiv keinen Sinn gemacht, diese Aktien selbst zu kaufen anstatt des Index. Wie sieht es auf der 5-Jahres-Ebene aus? Vielleicht haben wir da ein besseres Ergebnis für diese drei Aktien. So, über 5 Jahre S&P 500 plus 108%. Das bringt uns grundsätzlich auch wieder zu meiner Eingangsaussage, dass wir momentan an den Aktienmärkten seit mehreren Jahren mit überdurchschnittlich hohen Erträgen verwöhnt werden. Aber gut, S&P 108, PayPal minus 33, Pepsi, also immer noch dicke Minus, Pepsi 52, das heißt nicht mal die Hälfte des S&P 500 hat es gebracht. Mondelez 45, also noch weniger als die Hälfte. So, jetzt sind wir bei dem Punkt, können eventuell interessante Unternehmen, interessante Geschäftsmodelle sein. Über die letzten 12 Monate, über die letzten 3 Jahre, über die letzten 5 Jahre hätten diese Aktien ihren Portfoliowert vernichtet oder zumindest nicht einmal annähernd den entsprechenden Indexertrag gebracht. Ja, das waren die 3 Fragenblöcke. 4 Fragenblöcke. Strategie versus Taktik, aktiv versus passiv, chinesischer Aktienmarkt und Fragen zu Einzeltiteln. So, damit habe ich für heute alle Ihre Fragen beantwortet. Wie geht es weiter? Zum einen ein Hinweis. Seit heute Morgen ist die 4. Folge unseres Podcasts von meinen beiden lieben Kolleginnen Anna und Anna hochgeschaltet. Und ich muss schauen, er lautet für Folge Nummer 4. Dein Geld, dein Plan, 4 Anlagetipps für Einsteiger. Von Anna und Anna, unseren Finanzanalystinnen, auf allen gängigen Plattformen als Podcast. Wie mache ich mit Winklers Weitblick weiter? Sie hatten unter anderem auch als Anregung gegeben, da ich normalerweise ja Mittwochvormittag aufnehme und am Mittwochabend nachbörslich Nvidia endlich mit seinen Quartalszahlen herauskommen wird, ob es denn nicht Sinn machen könnte, die Folge einfach erst nach den Quartalszahlen aufzunehmen. Gut, da ich am Mittwochabend um 22.30 Uhr das hier nicht machen werde, werde ich aber die nächste Ausgabe vom Weitblick am Donnerstagvormittag aufnehmen. Also einen Tag später als normalerweise am Mittwoch. Insofern auch hierfür nochmal vielen Dank für Ihre zahlreichen Fragen. Ich hoffe, Sie in Ihrem Sinne beantwortet zu haben. Für Ihre Anregung, daher der Weitblick nächste Woche erst am Donnerstag anstatt am Mittwoch. Ja, und das war es jetzt definitiv für diese Woche mit der Sonderfolge heute am Freitag, 23. März. Genießen Sie das schöne Wetter, gehen Sie ins Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank, Ihr Michael Winkler.